Sonntagabend. Und ich kann schon sagen Sonntagsschule.
Ja.
Sonntagsschule über das Westminster-Bekenntnis. Ein wunderbares Thema. Und wir wollen anfangen mit Gebet. Himmlischer Vater, wir loben und danken dir, denn du bist der ewige Gott. Du bist der Schöpfer aller Dinge, unser himmlischer Vater in Jesus Christus. Du hast uns in deine Familie aufgenommen. Und jetzt heute Abend verstehen wir das auch. Eine Familie weltweit. Und du hast uns hier unglaubliche Freiheiten und Privilegien gegeben. Und wir danken dir, dass wir vor dir treten können. Und dich um deinen Segen für unsere Arbeit bitten können. Ja, wir beten, dass dein Heiliger Geist uns leitet. Und möge alles dazu dienen, den Namen und die Ehre Christi zu verherrlichen. In dessen Namen beten wir. Amen. Und willkommen. Gerne lese ich zuerst mit euch aus dem ersten Brief des Paulus an Timotheus, Kapitel 3, die Verse 14 bis 16. 1. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 14 bis 16. Das Geheimnis des Glaubens. Dies schreibe ich dir und hoffe bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber erst später komme, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und ein Fundament der Wahrheit. Und groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens. Gemeint ist Christus, ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Auch eine ganz kurze Zusammenfassung, was wir glauben. Die Gemeinde ein Pfeiler und ein Fundament der Wahrheit. Es liegt also im christlichen Glauben ein Drang, ein starker Impuls, die Wahrheit zu sagen, offen zu sein über das, was wir glauben. Und Glaubensbekenntnisse sind zumindest ein Versuch, ehrlich zu sein. Wir verbergen nichts. Sekten verbergen Dinge. Christen verkünden Dinge. Und naja, damit endete es letzten Sonntag. Heute Abend ist die Frage, welche sind unsere Bekenntnisse und wo kommen sie her? Hier in Neuhofen verwenden wir hauptsächlich zwei Dokumente. Und das Wichtigste ist das Westminster-Bekenntnis. Das werden wir in den nächsten 34 Wochen durchgehen. Und ich habe gedacht, heute Abend erstmal ganz kurz die Geschichte. Das Bekenntnis wurde verfasst von der Versammlung der Divines in Westminster. Ein schönes Gemälde. Ein Moment von großer Diskussion. Und wenn ich das so sage, die Versammlung der Divines, ja, das hört sich auf Deutsch wahrscheinlich ein bisschen komisch an. Aber Divines, das war einfach ein Begriff damals für diejenigen, die Theologie studiert hatten. Also mein Magister, wie man in Österreich sagt, mein Magister, heißt auf Englisch immer noch ein Master in Divinity. Sagt man auch heute noch. Sie waren die Divines. Also es geht nicht darum, ob sie divine, ob sie göttlich waren. oder die Geistlichen, aber die Feind, so nannte man jemand, die studiert hatte. Das waren meistens Pastoren und ja, es gab auch Mitglieder als Mitglieder des Parlaments dabei. Die Versammlung der Divines in Westminster, in der Westminster Abbey. Wenn du jemals in London warst, das ist der Ort, wo sie sich trafen. Genauer gesagt, sie trafen sich in der Jerusalem Chamber, ein Zimmer im ehemaligen Haus des Abtes von Westminster Abbey, Abtei, Abt. Mir wurde einmal gesagt, wenn du jemals hingehst, Jan, sag einfach den Beamten, ich bin ein reformierter Pfarrer, noch besser, ich bin ein Presbyterianer auf einer Pilgerreise, kann ich bitte die Jerusalemzimmer sehen? Sie sagten, das sind die magischen Worte, mit denen man in die Zimmer von Jerusalem kommt. Ich kann dir sagen, funktioniert nicht. Absolut nicht. Sie sind hart. Ich habe Bilder, wie wir da draußen stehen und uns wünschen, wir kämen rein, aber ich erspare sie euch, zu traurig. Wie auch immer, Jerusalem Chamber, Westminster Abbey, wenn ihr einmal in London fahrt, liebe Geschwister der ERKWB, unbedingt mal hingehen und etwas von der Geschichte sehen. Wirklich ein erstaunlicher Ort. Und hochinteressant, die Defines wurden vom britischen Parlament einberufen. Also, wir danken unser Bekenntnis an die Politik. Wir befinden uns in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Es gibt einen Bürgerkrieg. Der derzeitige König von England ist der Reformation nicht freundlich gesinnt. Es gibt ein Hin und Her mit Königen und Königinnen von England, die auch immer wieder Elisabeth und Charles heißen. Viel zu viel, um das alles zu erzählen. Ich brauche einen ganzen Vortrag darüber, aber fasse das heute in 30 Sekunden zusammen. Nochmal, es gab damals einen Bürgerkrieg. Der König, König Charles, musste Geld auftreiben, um seine Anstrengungen zu finanzieren. Die Schotten fielen ein. Er versucht sie fernzuhalten. Er braucht Geld, um das zu tun. Als König kann er keine Steuern erheben, also er muss das Parlament einberufen. Und so wurde das Parlament gewählt und kam zusammen. Und jetzt wird es spannend. Diese Leute im Parlament sind protestantischer als der König. Und sie sind weniger Anhänger des Kronen. Und so denkt das Parlament, wir können einige Dinge sehr gut selbst tun. Ja, wir helfen den König. Wir sammeln Geld für ihn, aber im Gegenzug rufen wir eine Versammlung, um die Grundlagen für die Kirche festzulegen. Die Kirche von England, Church of England. Jawohl, sie versuchen im Parlament, denken die das ein, hier im Nationaal Parlament in Wien, sie versuchen die Kirche von England zu reformieren und sie reformierter, kohärenter und presbyterianischer zu machen. Ach ja, Presbyter, das weißt du, das sind Ältesten. Also ein Kirche mit Ältesten und Diakonen. Keine Kirche mit Bischöfen, aber Pastoren und Ältesten. Und wirklich gab es zu dieser Zeit viele Presbyterianer im Parlament, die die Kirche reformieren wollten. Und deshalb mussten die Divines zusammenkommen, um eine neue Kirchenordnung zu schaffen, die mehr presbyterianisch sein sollte. Und ein neues Gottesdienstesbuch anstelle des berühmten Book of Common Prayer, was man immer nützt mit dem Evensong. Ja, sie wollten auch ein Buch verfassen, das die Anbetung Gottes unterstützen, aber nicht vorschreiben sollte. Also nicht, dass jeden Sonntag die Gebete schon ganz vorgeschrieben sind. Die Versammlung tat beides. Sie wurden auch aufgefordert, die 39 Artikel zu überarbeiten. Das war bis dann das Bekenntnis der englischen Kirche. Aber wie das geht, am Ende fingen sie von vorne an, ein neues Bekenntnis zu schreiben. Sie schufen auch Katechismen, auf die wir gleich noch sprechen wollen, und viele andere Dokumente. Eines meiner Lieblingsdokumente, ich zeige Ihnen das hier. Das ist ein wunderbarer Nachdruck Des Winstmeister Bekenntnis und die Katechismen, aber auch eine Reihe anderer Dokumente, die die Versammlung geschaffen hat. Und eines davon, eigentlich hat die Versammlung das nicht selbst geschaffen, aber sie haben es an das Ende des Bekenntnisses angehängt. Und das heißt, the sum of saving knowledge. Sag mal, die Zusammenfassung der rettenden Lehre. Und wirklich, das ist grundsätzlich ein evangelistisches Traktat. Und wirklich erstaunlich kompakt. Wenn Sie dieses Westminster-Bekenntnis von Banner of Truth herausgegeben bekommen können und diese Zusammenfassung der heilbringenden Lehre lesen, ist wirklich wunderbar und ganz warm. Es erzählt den Menschen, das ist das Evangelium, so nimmst du Christus an. Einfach wunderbar. Hast du vielleicht nicht gedacht, dass ein Parlament ein evangelistisches Traktat so in die Welt sendt? Aber das haben sie wirklich, das haben sie gut gemacht. Ja, sie machen ganz vieles in dieser Versammlung. 10 Jahre lang. Sie prüften alle Pastoren in England, ob die richtig gläubige Leute waren. Und die ordinierten sie. Wie auch immer, es war sehr viel los in dieser Versammlung in Westminster. Und hier könnt ihr also einige von ihnen erstellten Dokumenten sehen. 120 Personen wurden zur Teilnahme eingeladen und 70 oder 80 kamen täglich zu über 13.000 Sitzungen. Wahnsinn, hè? 13.000 Sitzungen. Mit all ihren Ausschüssen und Berichtsgruppen. Und sie gingen die ganze Zeit mit dem Parlament hin und her. Es gab auch eine Delegation, das ist ganz interessant. Denn ich muss schon sagen, der Erfolg in England war nicht sehr groß. Aber in Schottland hat man das alles sehr gut mitgenommen. Und die Delegation der schottischen Kirche, die war zwar nicht wahlberechtigt, aber sie waren sehr präsent, lautstark präsent, habe ich gelesen. Und anscheinend auch sehr überzeugend. Ganz berühmte Männer, so wie Samuel Rutherford, war da, hat sehr warme Glaubensbriefe geschrieben, muss man einmal lesen. Seine Bücher sind ein bisschen langweilig, muss ich ehrlich sagen. Aber die Briefe sind, das ist so ein bisschen das Beste, was man van die Puritaner lesen kann. Und wenn man sich die Protokolle der Versammlung ansieht, die aus 5 Bänden bestehen und etwa heute $1.500 kosten, ich werde nicht kaufen. Ich vermute, dass die Divines von Westminster es lieber sehen, wenn ich so viel Geld an die Armen gebe, wenn man ihre Auslegung des 8. Gebots bedenkt. Aber wenn jemand, der mithört heute oder später, wenn jemand jemals etwas Kleingeld übrig hat oder ein zusätzliches Set hat, bin ich mehr als bereit, sie zu nehmen. Denn ich habe etwas gelesen und die Protokolle sind wirklich faszinierend. Also, wenn jemand mir den Protokollen besorgt, kann ich euch mehr darüber erzählen. Was alles haben sie diskutiert? Zum Beispiel über Erwählung. Monate lang haben sie diskutiert. Was steht da in Römer 8? Was bedeutet Römer Kapitel 11, Kapitel 9? Was hat Calvin darüber gesagt? Wie haben andere Reformatoren das gelesen? Was lernen wir von der frühe Kirche? Was sagt Augustin? Was sagt Johannes Chrysostomus? Was haben alle diese Glaubensväter davon gehalten? Denn auch immer wieder, wir müssen uns das ganz auf biblische Weise angehen. Und ganz wichtig, es handelt sich hier um ein Konsensdokument. Es wurde nicht verfasst von einer geschlossenen Gruppe von Menschen, die sich zusammengefunden haben. Manchmal, wie heißt das heute, manchmal sieht man Bekenntnisse an und sagt, ja, es ist mir alles so starr und so eng. Aber das ist wirklich nicht der Fall hier. Es ist ein Konsens. Es gab eine Menge verschiedener Ansichten, die eine sorgfältige Formulierung erforderte, eine Menge Diskussionen über die genaue Formulierung des Bekenntnisses, genaue, sag mal, Wortschmiederei, um sicherzustellen, dass sie sich alle einig waren, auch wenn sie zu Teilen unterschiedlicher Meinung waren. Ich würde das Westminster-Bekenntnis als die Krone der reformatorischen Bekenntnisse bezeichnen. Was meine ich damit? Wenn man in der Geschichte der Reformation zurückgeht, man sagt oft, es hat damit angefangen, dass Martin Luther im Jahr 1517 die 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg genagelt hat. Aber man kann schon die Frage stellen, ob wirklich da mit die Reformation begonnen hat. Um 1520 sehen wir echte Probleme mit der Autorität von Rom. Das Thema der Rechtfertigung durch den Glauben kommt später in den 20er Jahren auf. Und in den 30er Jahren gibt es die erste Generation der Reformatoren, die Bekenntnisse veröffentlicht. Also nachdem Rom, Luther und andere Reformatoren rausgeschmissen hatten. Dann haben sie gesagt, okay, was glauben wir? Jetzt müssen wir formulieren, wer wir sind und was wir glauben. 1530, so diese Jahre, war die erste Runde mit Luthers Katechismus. 1560er Jahre war die zweite Runde, sozusagen die zweite Welle, wenn sie es wagten, Bekenntnisse zu formulieren. Und aus dieser Zeit haben wir unser zweiten Bekenntnisdokument, den Heidelberger Katechismus. Und wie schön, 100 Jahre später, als das Westminster geschaffen wurde, baute es auch wirklich auf diesen anderen Bekenntnissen auf. Da spürt man, in wie das ist aufgebaut, wie man die Schrift dabei öffnet und so weiter. Es gab natürlich mehr noch als diese beiden 10-Jahres-Perioden, in denen Bekenntnisse geschaffen wurden, war eine ganz produktive Zeit, in der die Kirche wirklich mit der Frage rang, wer sind wir? Was glauben wir? Und das Westminster-Bekenntnis stand wirklich auf den Schultern all dieser Bekenntnisse und konnte das Beste von ihnen übernehmen. Und was ich daran besonders liebe, das muss ich mal sagen, Grundlage ist die Bundestheologie. Das werden wir sehen, wenn wir weitergehen. Ich weiß schon, die andere Bekenntnisse, auch unsere Heidelberger Katechismus, die deuten Gottes Bund an. Zum Beispiel, wenn es um die Taufe geht und warum man Kinder taufen kann. Aber hier ist die das Fundament des Bekenntnisses und das liebe ich. Und ich freue mich schon darauf, wenn wir gemeinsam erfahren, was das bedeutet, was Bundestheologie ist. Und wie sie das, zum Beispiel, was wir über Christus, die Kirche und alles andere Glauben beeinflusst. Ich denke mal, wir werden darüber reden mit dem Kapitel 8. Wenn es geht über Christus, Christus als den Mittler, was das alles zusammenhängt mit dem Bund, seine zwei Naturen und so weiter, das ist wirklich großartig. Ein einzigartiger Beitrag des Bekenntnisses. Und ich finde das ganz interessant. Das habe ich eigentlich nicht gewusst, muss ich ehrlich sagen. Aber es war auch die Grundlage für viele nicht reformierte Bekenntnisse. Zeg maar, ook die congregationalisten hebben ze nu 10 jaar später übernommen. Die hebben ihre Savoy-Erklärung. Kent u die congregationalisten? Congregatio, dat is die Gemeinde. Die hebben die Kindertaufe. Maar ze hebben zum Beispiel niet die presbyterianische Regierung. Die arbeiten niet met Ältesten, hebben keine Synoden und so weiter. Sie glauben, dass jede Kirche völlig unabhängig und autonom ist. Aber sie haben also das Bekenntnis in Bezug auf die Kirchenleitung überarbeitet und jetzt verwenden sie es selbst. Es ist auch ihre Bekenntnis. 95%. Auch Baptisten, jetzt kommt es schon ein bisschen näher bei uns in Österreich, auch Baptisten verwenden es. Schon dreimal, das populärste heute ist das zweite Londoner baptistische Bekenntnis von 1689, habe ich auch da. Sie nahmen das Bekenntnis, ließen natürlich alles über die Kindertaufe weg, und sprachen über die Gläubigentaufe, aber sie verwenden unsere Dokumente. Und auf diesem Grund gibt es bis heute reformierte Baptisten. Ich weiß nicht, ob man die hier auch hier in Österreich so kennt, aber es gibt reformierte Baptisten, sehr viele in England, auch bei uns in Holland einige, en zum Beispiel Charles Spurgeon, der berühmte englische Prediger. Interessant, er war gegen die Kindertaufe, aber die liebte das reformierte Bekenntnis. Ja, auch die 5 Artikel von de Synod, die Synode von Dordrecht in Holland, über die Prädestination und über die Ausharren der Heiligen, da war er ganz mit einverstanden. Wir haben also baptistische Brüder und Schwestern, mit denen wir in viele Dingen verbunden sind. Die glauben genau die gleichen Dinge. Es sind keine Arminianer. So kann man sehen, sogar das vollständig reformierte Westminster-Bekenntnis, wie es hier und da für verschiedene Gruppen genutzt wird. Ich sag mal, ein wunderbar vereinigendes Dokument. Auch wenn hier und da etwas abgeändert würde. Kurz und gut. Unsere Version des Bekenntnisses, die wir haben, ist zu 98% original. Fragst du natürlich, aber Jan, waarom niet 100%? Es gab die sogenannte American Revision van 1788, in der die Bekenntnisse in Amerika enthalten sind. Das hat der Witter noch nicht so mitgenommen, aber jetzt in die neue Überarbeitung von Kurt Vetterli und Reinhard Meyer haben sie das gefolgt. Ich habe das letztes Jahr mit der Vorbereitung der Synode, habe das alles gelesen, die Dokumente. Und damit, mit der American Revision, sind wir einverstanden. Wie in Amerika haben auch wir eine andere Auffassung von Kirche und Staat als in England. Zur Zeit, als das Westminster Bekenntnis geschaffen wurde, gab es da eine Staatskirche. Muss man bedenken. The Church of England. Das ist nicht unser Verständnis von Kirche und Staat. Und so gibt es einige Stellen, an denen das Bekenntnis geändert wurde, um unser Verständnis von Kirche und Staat zu verdeutlichen. Auch um Fragen zu klären. Wie war das dann damals in Amerika? Jeder machte eine Ausnahme davon und sagte, ja, damit sind wir nicht einverstanden. Da bin ich auch nicht einverstanden. Und dann hat man gesagt, okay, es ist jetzt an der Zeit, das zu ändern. Und da gibt es noch eine kleine Sache in Artikel 25, die ein wenig vom Original abweicht, was den Papst betrifft. Das ist auch wirklich eine Verbesserung. Aber im Großen und Ganzen haben wir immer noch das Originaldokument, das wir verwenden. Dann Schriftbeweise. Wenn du so dieses alte Dokument nimmst, es ist ein bisschen Text da oben und darunter ganz viel Fußnoten mit allen Bibeltexten. Aber die waren am Anfang eigentlich nicht dabei. Die Westminster Assembly die schickte dem Parlament ihren ersten Entwurf und dann sagte das Parlament, geben Sie uns bitte Schriftbeweise. Denken Sie sich das ein, dass Neuhammer und die OVP, die FPÖ und die SPÖ, dass die sagen, Kirchen, komm mit Schrifttexten, bitte. Ja, das war damals. Das hat man gemacht. Wir wollen das haben. Und so schickten sie es zurück und die Pfarrer verbrachten dann wieder 3 Monate damit, um Schriftbeweise für das Bekenntnis auszuarbeiten. Man muss aber ehrlich sagen, davon begeistert waren sie nicht, weil sie dachten, hey, was wir jetzt haben, das ergibt sich aus der ganzen Schrift, nicht nur aus 1 oder 2 Stellen. Wir wollen nicht darauf festgelegt werden, diese 1 oder 2 Texte zu liefern, dann kommt es wieder Interpretation über die Texte und so weiter. Zum Teil, weil es verschiedene Brüder gab, die, obwohl sie zu dem gleichen Schluss kamen, dennoch anhand verschiedener Bibelstellen sich uneins waren. Also, wie genau sie diesen oder jenen Text auslegen sollten, und das war wirklich schön, sie kamen auf unterschiedlichen Wegen durch die Schrift zum gleichen Ziel. Ich finde das een miracle. Dat was een wonder. Als schriftbewijzen, ze waren niet gelukkig daarover. Maar ze taten het trotzdem. Want zo zien we hier een menge schriftbewijzen uit het originaal. Het is interessant, toen was in die ERKWB hebben we vader, die ene is meer zo als die OPC, hè? Dat is een schwesterkirche van ons in Amerika. Maar het gibt ook Brett Hunter, het gibt Steven Spanje, die zijn van die PCA, de Presbyterian Church of America. Die OPC, onze schwesterkirche, had die bewijzen geënderd in 1956. Want änderde damals ook die schriftbewijzen voor den kleinen catechismus. En den größeren catechismus ebenfalls. Später had damals damit ook die PCA begonnen. Hè? Brett Hunter aus Wien, Steven Spanjer aus Neuenburg gehören dazu. Das ist die Presbyterianische Kirche in Amerika. Wenn du ein Bekenntnis bekommst, das von der PCA veröffentlicht wurde, wird es im Grunde alle Schriftbeweise der OPC erhalten. Übrigens ist keiner der Schriftbeweise verfassungsgemäß. Als sie das Bekenntnis annahmen, waren keine Schriftbeweise dabei gefügt. Jetzt haben sie die in ihrem Buch, aber, wie geschrieben, nur zu Information und Hilfe. Wenn wir also das Bekenntnis lesen mit die Fußnoten, so ist die Verfasser beabsichtigt, die Fußnoten sind nicht verfassungsmäßig, sie dienen nur als Studienhilfe. Ich möchte ich heute wirklich alle einladen, ein Exemplar zu besitzen. Und ab dem nächsten Sonntag jedes Mal mitzunehmen. Wir haben derzeit noch einige Exemplare. Maria hat sie mir gezeigt. Haben wir genug? Ja, gut. Das sind Exemplare der Übersetzung von Pastor Wieter. Und mittlerweile hat Thomas Schiermacher ein nettes Büchlein damit veröffentlicht. Der evangelische Glaube kompakt. Hier ist es. Das ist im Großen und Ganzen die Übersetzung von Pfarrer Wieter. Ihr könnt übrigens den Text auch kostenlos von seiner Webseite herunterladen. www.thomasschiermacher.info/theologie. Dann hat man das zu Hause. Aber am besten bringt ihr ein Exemplar Woche für Woche mit. Werdet ihr das durchgehen, du kannst Notizen machen, du kannst unterstreichen, vielleicht auch Fragezeichen setzen. Aber bitte besorgt euch ein Exemplar. Maria hat so eine ganze Tisch da. Bitte mitnehmen und studieren. Und für diejenigen, die Englisch lesen können, gibt es ein Fülle von Ausgaben. Sehr kompakte und sehr viel umfassend. Ich habe heute ein bisschen einen Büchertisch hier. Schau mal da, das hat alle Schriftbeweise ausgeschrieben. Also oben Text, unten Schriftbeweise, auch in die deutsche Fassung, Schiermacher, oben der Text, unten alles ausgeschrieben. Das ist wirklich sehr glücklich, bin froh damit. Nicht verfassungsmäßig noch. Aber manchmal sehr hilfreich und ich finde das gut. Aber welche Ausgabe du auch immer willst, bitte bring ein Exemplar mit. Dazu möchte ich ihn gerne ermutigen. Ich werde persönlich den Text wahrscheinlich nicht jedemals auf den Bildschirm bringen. Das manchmal aus meinem Buch oder von meinem Papier ablesen. Also darum die Empfehlung, das zu tun. Ja? Versprochen. Wenn du mit dem englischen Original vertraut bist, kannst du auch eine kostenlose App auf dein Handy laden und sie dort abrufen. Und während wir die nächsten 34 Wochen studieren, wir werden nicht sehr tief in die Geschichte eindringen, aber es gibt eine Menge interessantes Wissen. Wer Interesse hat, lasst es mich wissen. Ich liebe es, darüber zu reden. Ja, gesagt habe ich, wir haben zwei Dokumente, Westminster-Bekenntnis und Heidelberg-Katechismus, aber es gibt auch der große Westminster-Katechismus. Natürlich, alle dieselbe Themen, aber dann in Frage und Antwort. Und auch den kleinen Katechismus. Sie geben so ziemlich das gleiche Material. Was ist der Unterschied? Der größere Katechismus ist groß und der kleinere Katechismus ist klein. Der große ist für Seminaristen und Pastoren, die über Theologie nachdenken. Der kleine Katechismus ist für den Unterricht für Kinder gedacht. Und ich muss sagen, Menschen, liebe Leute, die ist wirklich wunderbar. Den kleinen Katechismus. Ich liebe zum Beispiel diese erste Frage des kleinen Katechismus. Was ist das höchste Ziel des Menschen? Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. To glorify God und to enjoy him forever. Denke mal, wenn ich das lese, Hunderttausende haben das als Kind gelernt. Warum bin ich hier? Gott zu verherrlichen und mich vor immer an ihm zu erfreuen. Was ein Ziel, was ein Lebensziel. Und etwas Besonderes. Letztes Jahr veröffentlichte Sola Gratia Medien in Siegen eine deutsche Übersetzung von diesen Fragen und Antworten mit hilfreichen Anmerkungen dabei von Murdo. Von Murdo MacLeod, das ist ein schottischer Prediger, und Catherine Hyde, eine Lehrerin. Ihr könnt gerne einen Blick darin werfen. Jetzt mal Pause. Wie werden unsere Bekenntnisse verwendet? Ein wichtiges Punkt. Du weißt wahrscheinlich schon, wenn jemand unsere Kirche beitreten möchte, dann möchten wir mal fragen, habt ihr unsere Bekenntnisse schon gelesen? Und was haltest du davon? Darüber sind wir ganz offen. Das hier, das ist unsere Überzeugung. Und unsere Amtsträger, das geht dann noch ein bisschen weiter, Pastoren, Älteste und Diakone und Lizenzen, das heißt die Synode der ERKWB kann jemandem eine Art Lizenz erteilen, um in den Gemeinden zu predigen. Unsere Amtsträger und Lizenzen sind verpflichtet, sie zu bestätigen. So habe ich vor ein Jahr am Sonntag, den 27. März, bei meiner Installation als Pfarrer hier in Neuhofen es auch selbst gesagt. Das war mein Gelübde. Ich rufe den dreieinen Gott zum Zeugen an, dass ich gebunden in meinem Glauben an das unfehlbare Wort Gottes den Bekenntnisschriften der Kirche aus tiefster Überzeugung ohne Vorbehalt zustimme, wie sie in der Kirchenverfassung ausgewiesen sind, namentlich dem Westminster-Bekenntnis von 1647 und dem Heidelberger Katechismus von 1563. Ich muss sagen, das war schon ein feierlicher Moment. Es gibt auf dem Internet viele Fotos. Leute haben das alles fotografiert und auch am Facebook weitergeführt. Aber so machen wir es. Und warum? Um die Einheit des Glaubens zu bewahren. Und wie heißt es nochmal in unserer Verfassung? Alle Kandidaten, hier ist der Text, alle Kandidaten müssen bestätigen, dass sie das Westminster-Bekenntnis und den Heidelberger Katechismus gelesen und studiert haben, sie unterzeichnen und allfällige Vorbehalte bezüglich der Bekenntnisschriften bekannt geben. Also das war dann auch das Gespräch am Synode, hast du auch einige Vorbehalte? Ich habe gesagt, naja, in die Formulierung kann man darüber reden. Ich bin aufgebracht mit dem holländischen Bekenntnis. Der hat eine andere Aussage über die Sicherheit des Glaubens. Das weißt du noch, wie das war. Und hier ist das anders. Ich kann es verstehen. Ich bin auch ja, mehr oder weniger damit einverstanden. Aber ich habe einen anderen Akzent, dann habe ich sie akzeptiert. Das versteht man. Im Grunde heißt das, wenn du nicht einverstanden bist, bitte komm zurück und sag es uns. Denn wenn du jemals deine Ansichten änderst, dürfen wir das wissen. Damit alle unsere Ältesten, Pfarrer und Diakonen das Bekenntnis annehmen und glauben. Natürlich, hè, es gibt Diskussionen. War schon immer so. Jenes einzelne dieser Worte war Gegenstand vieler Debatten. Aber es ist eine große Sache. Ich finde das eine große Sache, deinen Namen hinter etwas zu setzen und zu sagen, ja, ich stimme zu. Das ist die Summe dessen, was ich glaube, was die Schrift lehrt. Und das ist, was jeder Amtsträger sagen muss, um ein Amtsträger zu sein. Gut, ich weiß, das ist jetzt in die protestantische Welt eine ganz hohe Norm. Und erfordert ein tiefes Verständnis dieser Bekenntnisse. Aber wie unsere Geschwister in Amerika auch in einigen Zeilen haben festgelegt, es ist erlaubt, Meinungsverschiedenheiten zu haben. Es bedeutet nicht, dass jeder Älteste, jedes Jota und jedes Titel des Bekenntnisses zustimmt. Es ist erlaubt, quote, dem Presbyterium gegenüber, bei uns der Synode gegenüber, Meinungsverschiedenheiten zu äußern, aber dann muss die Synode beurteilen, ob es sich nur um einen semantischen Unterschied handelt, also nur um die Bedeutung von Wörtern geht, also keine große Sache, oder ob es wirklich im Widerspruch zu den Grundlagen der Lehre steht. Wenn es also keine prinzipielle Sache ist, werden sie dich eine Ausnahme machen lassen. Sie werden dich ordinieren lassen, auch wenn du hier oder dort mit einigen Wörtern nicht übereinstimmt. Aber wenn es einen klaren Unterschied gibt, wenn er so ein Kerl kommt, der sagt, hey, ich stimme nicht mehr mit der Dreieinigkeit überein, okay, dann kannst du bei uns keinen Ältesten werden. Oder wenn du kommst und sagst, ich glaube nicht an die Prädestination, dann kannst du nicht predigen in der RKWB. Aber es gibt natürlich auch kleinere Dinge, wenn du nicht damit übereinstimmst, wir werden das erlauben. Meinungsverschiedenheiten gab und gibt es immer und hat es immer gegeben. Das ist kein Grund zur Sorge. Wie werden unsere Bekenntnisse also verwendet? Sie werden von unseren Amtsträgern bestätigt. Sie sind ein Leitfaden für die Gemeindeleitung, ein Leitfaden für die Predigt, ein Leitfaden für die Lehre und sie helfen uns auf einem bibeltreuen Weg zu bleiben. Es sind also Sachen, die wir Reformierten oft zur Sprache bringen. Ich weiß nicht, wie das hier war in die letzten Jahren, aber es war etwas, worüber wir als Ältesten in den Niederlanden oft diskutiert haben. Sollen wir dies oder das doen? Wie verstehen wir die Bibel miteinander? Lass mal sehen, das Bekenntnis sagt dies und das. Viele Diskussionen über das Bekenntnis, weil wir es als gut und biblisch und als Leitfaden für die Kirche ansehen und weil es eine wunderbare Zusammenfassung für Lehre und Leben ist. Ich sag mal, ein reichhaltiges Buffet der biblischen Lehre. Was ich besonders mag an das Westminster-Bekenntnis ist, dass es ein Leitfaden für die Heilige Schrift ist, die an sich schon ein Wegweiser zu Gott ist. Eine Menge an Antworten für Christen mit Fragen. Eine Freude, es zu lesen und zu studieren. Gut, gut, ich weiß, die Sprache mag manchmal ein bisschen archaisch sein. Auch deshalb schon wollen wir es zusammen durcharbeiten. Aber vielleicht ist es eigentlich, muss man mal über nachdenken, vielleicht ist es eigentlich gut für uns, bekendnissen zu haben, die uns daran erinnern, dass das Christentum nicht erfunden wurde während der Regierung von Queen Elizabeth. Wir wissen, was wir glauben, ist nicht neu, aber schon viele Jahre lang sehr wertvoll. Ich hoffe, ihr werdet es alle genießen und es genauso lieben wie ich, wenn wir die nächsten Wochen damit verbringen. Im Gebet. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für die Zeit, die wir miteinander hatten. Wir danken dir, wie es in diesem kleinen Katechismus von Westminster heißt, dass unser Ziel ist, dich zu erkennen, dich zu verherrlichen und an dich für immer uns zu erfreuen. Und dass du uns in Christus Jesus befähigst, genau das zu tun. Bitte, Vater, hilf uns, es täglich so zu machen. Und wie es war in der Zeit der großen Reformation, dass viele Männer, Frauen und Kinder in unserem Land deine Kinder sein dürfen. So beten wir in Jesu Namen.